wie, was und wozu. Eine angenehme Dreierfolge, wenn es um Arbeitsanweisungen geht. In dieser Reihenfolge stehen auch die beiden Lesungen und das Evangelium. Es scheint fast, dass sie gut aufeinander abgestimmt werden. In der Apostelgeschichte geht es um das Gebet. Petrus beschreibt in seinem Brief, wie die Seligkeit der Beschimpfung ist. Und im Evangelium wird das Ziel angezeigt, die Herrlichkeit des Sohnes, die Verherrlichung Gottes. Ein erstes also das Gebet. Da heißt es in der Apostelgeschichte, sie alle waren dort einmütig im Gebet. Wenn wir die Heilige Schrift nicht nur als Geschichtsbuch unseres Glaubens annehmen, sondern uns selbst darin entdecken, dann heißt alle, dass wenn gebetet wird in der Gemeinschaft, das alle angeht. Dass es nichts Sinnvolleres gibt, als jetzt ein Gebet mit allen gemeinsam zu sprechen. Alle meint aber auch, dass keiner vom Gebet ausgeschlossen wird. Denn jeder Einzelne ist unverzichtbarer Bestandteil und auch das ist unverzichtbarer Bestandteil der Kirche Gottes. Es kommt auf jeden Einzelnen in der Gemeinschaft an. Wenn jeder hier von uns für sich selbst beten würde, so wie es ihm gerade einkommt, Gemeinschaft wäre das nicht mehr. Es gliche wohl eher einem Spaziergang über einen Marktplatz. Und alle verharrten dort im Gebet. Sie verhärteten nicht zu Betsäulen, fern jeder menschlichen Regung, sondern sie blieben als Gemeinschaft betend zusammen. Und auch wenn sie sich trafen, wenn wir uns treffen, sollte das Gebet Beginn all unseren christlichen Tuns sein. Es sollte zuallererst stehen und dann alles andere. Auf manchen Sitzungen fällt mir manchmal auf, dass wir etwas hölzern beten oder es gar erst zum Schluss tun. Und wenn das Leben schwierig wird, anfangen zu beten. Und weiter zu beten, wenn die Kirche leerer wird und wenn andere gehen und die dann mit im eigenen Gebet tragen, auch stellvertretend für jene zu beten, die vielleicht nicht wissen, dass wir für sie beten oder die es sogar ablehnen. Im Gebet zu verharren, heißt, den Draht zu Gott nicht zu verlieren, ihn nicht kalt werden zu lassen, sondern ihn immer wieder von Neuem zum Glühen zu bringen. Und sie waren dort einmütig zusammen. Egal woher Menschen kommen, im Gebet finden sie zusammen. Ich glaube, man kann kaum schätzen, wo momentan die Leute in Dresden zum evangelischen Kirchentag herkommen, aus welchen Ecken. Oder aus wie vielen Ländern und Kontinenten die Jugendlichen zum Weltjugendtag jedes Jahr immer wieder aufbrechen. Gebet verbindet aber auch, selbst wenn die Sprachen unterschiedlich sind. Und Gott hat keine Lieblingssprache, das ist nicht das Latein, der spricht Latein genauso gut wie Hebräisch, Türkisch, Griechisch, Sächsisch oder Schwäbisch. Hauptsache ist das Gebet. Einmütig heißt aber auch, den Mut zur Einheit zu haben, den Mut zur Gemeinschaft. Gemeinschaft auch dann, wenn alles, was wir hätten tun können, getan ist und unsere Hände nur noch leer sind. Dann bleibt am Ende das Letzte und Großartigste füreinander, was wir tun können, füreinander zu beten. Und schließlich das Gebet selbst. Es ist keine Plauderei über meinen Tagesablauf oder Kaffeeklatsch. Gebet mit Gott, Gebet zu Gott, im Gebet mit Gott eins zu werden, das heißt mein Leben vor ihm auszusprechen, so wie es gerade ist und so wie es werden soll. Mit Wünschen und Sehnsüchten, mit Schuld, mit Klage und Anklage, mit Träumen, mit Verlust und Angst, aber auch ein Gebet in Schönheit und Freude. Gebet heißt aber auch nicht nur reden, sondern auch warten und lauschen und manchmal einige Zeit auszuhalten, bis das Wort Gottes hörbar wird. Nach dem Gebet, nach dem Was, das Wie und das bei Petrus in seinem Brief, wenn es da heißt, wenn ihr wegen des Namens Christi beschimpft werdet, seid ihr selig zu preisen. Die Erfahrung ist, glaube ich, jedem eigen, wie es ist, wenn man beschimpft oder ausgeschimpft wird. Wenn meine Mutter mich ausgeschimpft wurde, wusste ich ganz genau, dass ich Mist gebaut habe. Und mir war auch sehr schnell klar, worum es dann ging. Und mein Eingeständnis von Schuld brauchte ich manchmal gar nicht zu sagen, weil der gesenkte Kopf und der hochrote Kopf waren dann meistens schon genug. Aber ich käme heute nicht auf die Idee, mich meines Glaubens zu schämen oder persönlich nicht auf die Idee, mich dafür zu schämen, als Priester erkennbar zu sein. Sich wegen des Glaubens zu schämen oder zu merken, angezweifelt zu werden. Ich habe die Erfahrung gemacht als Heranwachsender, ich hatte ein Urgestein von Kommunisten als Großvater. Und dann ging es auch immer darum, warum ich in dieser Kirche bleibe. Warum ich mein Bekenntnis in dieser Kirche spreche. Und später sind wir beide drauf gekommen. Er hat versucht, mit den Wunden, die er aufgedeckt hat, mir klarzumachen, wenn du dein Bekenntnis in dieser Kirche auch mit den Fehlern sprechen kannst, dann nehme ich dir deinen Glauben ab. Wenn du nur frömmelnd daherkommst, glaub nicht, dass mein Zweifel weicht. Glauben auch, wenn es schlimm wird, wenn ich manchmal nicht mit allem in einem sein kann, auch wenn ich ausgeschimpft werde dafür, dass ich glaube. Wir sind uns später auf guter Augenhöhe begegnet, aber als Christen, als bekennender Christ, muss es egal sein, wer aus welcher Position, mit welchen Gründen mein Bekenntnis kleinredet, mich anzweifelt oder verlacht. Es kommt darauf an, wie ich ihm begegne. Mit zwei Augenblicken vielleicht. Im ersten Augenblick auf Christus zu schauen, der mich mit den Augen meiner schwächsten Brüder und Schwestern im Glauben ansieht. Und mit dem zweiten Augenblick auf den, der mir gerade gegenübersteht, um mir zu sagen, auch du bist Gottes geliebter Mensch. Das bewahrt mich erstens davor, mich selbst zu verteidigen, im zweiten aber nimmt es mich hinein in die Pflicht, für meine Geschwister im Glauben einzustehen. Das Wie des Bekenntnisses, die Standhaftigkeit, das Was, das Gebet, münden letztendlich im Evangelium ein. Wenn Christus dann kurz vor Schluss in einem verschlungenen Satz sagt, alles, was mein ist, ist dein, und was dein ist, ist mein, von ihnen bin ich verherrlicht. Welchen Besitz meint Christus eigentlich? Was hatte er eigentlich noch zu besitzen? Schließlich nichts als die, die sich zu ihm bekannt haben und das immer noch tun. Besitz ist vielleicht etwas zu steil gesagt. Er meint die, die sein sind. Der Besitz Jesu, wenn der gleichzeitig Besitz des Vaters ist und der Besitz des Vaters wiederum gleichzeitig Besitz Jesu und beide ineinander eingegangen sind, Christus in die Vollendung des Vaters und wir ganz in Christus sein dürfen, dann sind wir eigentlich schon in der Herrlichkeit Gottes. Und wir sind trotzdem immer noch auf dem Weg dorthin. Wir sind, was wir werden sein und wir werden, was wir eigentlich schon sind. Unsere Herrlichkeit, das ist nicht die, die wir uns selber machen, das ist nicht ein Heiligenschein auf einem Andachtsbild, der mehr und mehr strahlt. Das ist das, was bei IKEA Corporate Identity genannt wird. Die Identifizierung mit den Unternehmen, und das hat eigentlich schon Christus erfunden. Wenn er sagt, so wie sie in mir sind, bin ich in dir, Vater, verherrlicht. Bei IKEA ist nicht besser fachlich und nicht freundlicher, als jeder einzelne Mitarbeiter es bei denen ist. So gut wie unser Gebet und so stark wie unser Bekenntnis ist, so groß ist die Herrlichkeit Gottes in der Welt. Egal wo wir sind, uns zu ihm zu bekennen und das Gebet für möglich auch in der Tat zu erachten, das lässt Gottes Licht aufstrahlen. Und dann sind wir als zweites Dimmschalter oder Scheinwerfer. Wir können das Licht Gottes runterdrehen, sodass nichts mehr erkennbar ist von seiner Herrlichkeit. Wir können aber auch den Strahler anstellen. Und dann können die, die noch im Nebel sind, sehen, woher das Licht kommt und zu Christus finden. Amen.